Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute mit Episode 31. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, hier zuständig für die juristischen Themen, aber immer wieder der Hinweis, ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf auf Mails nicht mit persönlicher Rechtsberatung reagieren, sondern muss dann auf geeignetere Personen, insbesondere auf Anwälte verweisen. Also bitte nur allgemeine juristische Fragen an uns, an die Redaktion und keine individuelle Rechtsberatung, da können wir nicht helfen. Besser helfen könnte da Jörg. Bevor ich Jörg vorstelle, ganz kurz noch dazu, was wir uns heute ausgedacht haben. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Privacy by Design und Privacy by Default und allgemein ein bisschen in Richtung technischer Datenschutz und haben uns dazu einen sehr spannenden Gast eingeladen, dazu gleich mehr. Zuerst mal rüber in Jörgs Homeoffice, 2 Kilometer entfernt von mir. Stimmt's, Jörg? Hallo, Jörg.
Hallo, Holger. Ja, schön, dass wir wieder virtuell beisammen sind und ich freue mich auf die heutige Episode. Mein Name ist Jörg Heidrich, ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter bei Heise und daneben auch noch als Rechtsanwalt tätig in dem Bereich. Und ich habe die angenehme Aufgabe, unseren Gast vorzustellen. Unser Gast heute ist Marit Hansen. Sie ist Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und es freut uns immer mal, die Phalanx der Juristen zu brechen. Und Marit Hansen ist in der Tat Diplom-Informatikerin. Und sie hat zunächst beim ULD, also beim Landesamt in Unabhängigen, Landesamt für Datenschutz in Schleswig-Holstein, als Referentin angefangen, war in verschiedenen Referaten im Technik, dann im Forschungsbereich, wurde dann 2008 stellvertretende Landesdatenschutzbeauftragte und ist seit 2015 die Landesdatenschutzbeauftragte sowie Leiterin des ULD. Herzlich willkommen, Marit Hansen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Hallo von mir.
Marit, was ist denn das ULD und unterscheidet sich das irgendwie von anderen Behörden?
Ich glaube, jede Behörde unterscheidet sich irgendwie von einer anderen. Wir heißen jetzt ein bisschen besonders ULD, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, seit dem Jahr 2000. Die Bezeichnung einer Behörde steht meistens im Gesetz. Die Leitung der Behörde, das ist die Aufsichtsbehörde, und zwar die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein. Das heißt, wenn man die Aufsichtsbehörde informiert, dann ist es die Landesbeauftragte. Die Dienststelle der Landesbeauftragten ist in diesem Fall das ULD. Wir sind nicht das einzige Zentrum, was sich so nennt. Andere heißen eben nach der Behördenfunktion, spielt aber im Endeffekt keine Rolle, denn die Aufgaben sind jetzt ja doch sehr vereinheitlicht definiert worden, nämlich von der Datenschutzgrundverordnung. Einige haben noch zusätzlich wie auch Informationsfreiheitsaufgaben. Aber früher hatte das ULD nochmal besondere Aufgaben, zum Beispiel beim Selbstdatenschutz, das stand als Aufgabe drin im Gesetz, oder auch die Zertifizierung und Audits selbst durchzuführen beziehungsweise zu koordinieren. Da sind die Landesgesetze im Bereich Datenschutz manchmal abweichend gewesen und wir haben uns auch sehr stark als Servicezentrum verstanden. Jetzt im Augenblick nehmen die Pflichtaufgaben, das bedeutet eben Beschwerdebearbeitung beispielsweise, Prüfung durchführen, deutlich überhand. Aber auch wir versuchen uns noch Zeit zu nehmen für Beratung. Denn wer sich dafür interessiert, es richtig zu machen, soll ja dann nicht keine Antwort bekommen. Aber die Ressourcen sind beschränkt.
Was heißt jetzt, seit DSGVO oder vor allem seit Corona-Krisenzeit?
Seit Geltung der DSGVO. Im Bereich Corona. Im Bereich Corona hat sich da gar nicht so viel unterschieden. Ich glaube, andersherum, wenn jemand gerade eilig, zum Beispiel das Gesundheitsministerium, bestimmte Hinweise benötigt hat, dann haben wir natürlich sehr stark auch dafür gesorgt, dass jetzt hilfreich unterstützt wurde, um dann nicht gleich Systemdesign in die falsche Richtung laufen zu lassen. In einigen Fällen hat das super geklappt, in anderen hat man doch einfach so gemacht, man muss uns nicht einbeziehen. Man hat dafür auch gerade in Behörden die Datenschutzbeauftragten, die behördlichen oder eben betrieblichen in Unternehmen vor Ort. Das ist eigentlich die erste Instanz, die man dann als Chef, als verantwortlicher IT-Mensch zum Beispiel auch befragt. Aber manchmal sind die auch unsicher angesichts sehr viel neuer Fragen. Das bedeutet, Wir hatten gar nicht so viel Unterschiede, eher noch mehr Beschwerden, mehr Datenpannmeldungen als im Vorjahr. Ein Trend, der nach oben geht. Allerdings sehr viel mehr an Ad-hoc-Beratungen, wo auch Feiertage abends oder so einfach immer versucht wurde, schnell zu reagieren. Wenn die versucht haben, die Systeme datenschutzgerecht zu bauen, dann sollte es nicht an uns scheitern. Und teilweise ist es gut gelungen, teilweise lade ich weiter dazu ein, dass es dann auch vorangeht.
Das muss ich noch eine Frage stellen, wo du gerade da bist. Wie ist denn das bei euch in Schleswig-Holstein mit den Videokonferenzsystemen in Schulen? Das hatten wir ja schon mit ein paar anderen Landesdatenschutzbeauftragten auch schon mal ein bisschen diskutiert. Drückst du da ein Auge zu oder bist du ganz streng und sagst, Microsoft Teams kommt mir nicht in die Tüte, dann gibt's gleich auf die Finger für die Schulen oder für die Landesschulbehörde oder wie auch immer?
Oder gar für die Lehrer?
Wir haben ja ein Schulministerium und das koordiniert alles, was mit Infrastrukturfragen und auch mit dem Einsatz, wenn Lehrkräfte das von zu Hause aus einsetzen wollen, beispielsweise auch private Software oder Privatgeräte, was da eine Rolle spielt. Nämlich, da sind Genehmigungen notwendig. Das ist besonders geregelt in Schleswig-Holstein durch das Schulgesetz, was auch noch unterstützt wird von einer Datenschutzverordnung Schule. Das heißt, wir haben also weitere Konkretisierung und diese Aufgabe liegt dann beim Bildungsministerium und dort bei einem Team von einem Datenschutzbeauftragten eben plus Unterstützern. Mit denen sind wir regelmäßig im Austausch. Deswegen, glaube ich, hat sich so viel an Wildwuchs in Sachen Messenger beispielsweise gar nicht entwickelt oder vielfach wurden auch Fragen an uns direkt gestellt, wenn jemand das vorschlug. Viele Eltern, viele Schülerinnen und Schüler sind auch sehr kritisch. Und es gibt stattdessen eine Landeslösung, die ganz viel schon unterstützt. Ich habe meinen Kindern neulich erzählt, die auch beide schulpflichtig waren beziehungsweise noch sind, was jetzt gerade noch diskutiert wird an alternativen Lösungen. Und dann kommen auch sehr viel kommerzielle Dinge noch hinzu, die gerade in der Diskussion sind. Und die fragten sich, warum eigentlich? Es funktioniert doch mit dieser Lösung, die wir hier im Land generell einsetzen. Also deswegen stellt sich vielleicht dieses Problem nicht ganz so doll. Dennoch verweisen wir natürlich dann auf die Erkenntnisse, die alle von uns haben und die haben wir ja konkretisiert. Da gibt es eine Orientierungshilfe und eine Checkliste und genau die wird jetzt auch von Anbietern verwendet, die dann sagen, wir haben die schon mal für Sie alle vorausgefüllt, man kann uns doch offensichtlich einsetzen und jetzt steckt der Teufel im Detail, da würden wir dann nochmal nachfragen und genau das passiert jetzt. Das heißt, letztes Jahr, seit März, wurde bekannt gegeben vom Ministerium beziehungsweise von dem zuständigen Institut, welche Software sozusagen im grünen Bereich ist. Und das war relativ hilfreich. Und deswegen, ich glaube, durch das vor die Klammer ziehen von Lösungen, also sowas wie alle Lehrkräfte können eine E-Mail-Adresse haben oder haben verpflichtend diese E-Mail-Adresse auch zu nutzen, das ist in anderen Bundesländern gerade ein großes Ziel oder eine Errungenschaft. Bei uns halte ich das für mehr eine Selbstverständlichkeit.
Ja, das fand ich auch eine lustige Meldung. Ja, es gibt E-Mail-Adressen für alle.
Und zwar schon Ende dieses Jahres. Also nee, Ende dieses Jahres werden die ausgerollt.
Ja, war schon ein bisschen obskur.
Vorher wird noch geprobt. Das fand ich auch schön, ja.
Also man kann, glaube ich, viel durch Zentralisierung, Standardisierung, gute Lösungen erreichen. Natürlich sind wir trotzdem in einem Flächenland. Was heißt, nicht alles in der Fläche ist schon im grünen Bereich. Das betrifft aber weniger dann den Datenschutz als sowas wie Bandbreite, also Hardware oder Netze. Und auch da gibt es einiges, was an Fehlbedienung passiert. Auch da wurden einige Dinge uns zugetragen. Der Datenschutz sei schuld an ganz vielen Dingen. Jemand hat sich in so eine Videokonferenz eingeschlichen und dann haben wir mal gefragt, hattet ihr da das Passwort nicht gesetzt? Ach so, man kann ein Passwort setzen. Also solche Fragestellungen, hilft es manchmal, wenn man sich mit der Bedienung vertraut macht und natürlich auch dann Fehler meldet, wenn die entstehen. Ich glaube, ganz viel lässt sich so auflösen, aber vielleicht war dann auch die Corona-Zeit und ist immer noch sehr hektisch. Der Druck wird von allen eben verstärkt und deswegen die Lehrkräfte haben in Schleswig-Holstein jetzt wohl großenteils auch Einwilligungserklärungen von den älteren Schülerinnen und Schülern beziehungsweise den Kindern, die Eltern abgefragt. Ich habe dann auch wieder nachgefragt, läuft das denn jetzt, wenn da jemand sich freischalten möchte? Was ist denn damit? Das hat angeblich eben so viel Bandbreite, da wollen die Lehrkräfte das dann gar nicht haben. Also der Fehler liegt meines Erachtens, wenn gerade woanders, aber auch hier. Und deswegen jetzt die Frage, muss ich ein Auge zudrücken? Ich frage andersherum. Hat sich jemand dann drum gekümmert, der das einsetzen will, dass es nicht nur bedienbar ist, sondern auch, dass er verstanden hat, was das mit dem Datenschutz auf sich hat, welche Risiken dahinter stecken. Kann der mir das erklären? Und das ist eben meistens gerade nicht so gut der Fall. In einigen Lösungen merken wir es besonders toll, aber bei anderen, und das sind gerade weit verbreitete Systeme, ist das noch nicht so gut da.
Gut. Ja, wir wissen ja, dass der Datenschutz immer schuld ist. Das hat sich ja als durchgesetzt.
Hat sich rumgesprochen.
Hat sich inzwischen rumgesprochen, genau.
Fürs Protokoll, das stimmt nicht. Ach so,
gut. Da sind wir uns auch alle drei einig.
Ja. Genau. Ja, heute gibt es eine Premiere. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht, dass Holger mein sehr langweiliges Bußgeld der Woche durch ein spannendes aktuelles Bußgeld der Woche ersetzt hat. Und deswegen wird er das heute also präsentieren. Wir kommen also jetzt zum Bußgeld der Woche.
Und zwar geht es um ein Bußgeld, beziehungsweise es geht um eine Bußgeldankündigung. Es geht noch nicht um ein ausgesprochenes Bußgeld der Datenschutzbehörde Norwegen. Das ist schon mal die erste Besonderheit, weil Norwegen, wie sicherlich alle von uns wissen, kein Mitglied der EU ist und trotzdem gilt dort die Datenschutzgrundverordnung und Norwegen hält sich auch an die Datenschutzgrundverordnung und sanktioniert entsprechend dem, was dort im Gesetzeswerk vorgegeben ist, meines Wissens. Es geht um ein Bußgeld gegen die Dating-Plattform Grindr. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, das heißt also nicht Grindr, weil ich habe von Kollegen auch schon auf Grindr gehört, das heißt Grindr. Es ist eine größere Dating-Plattform, insbesondere für Schwulen, Lesben, Transgender und auch nur für die, also für eine bestimmte, für bestimmte sexuelle Orientierungen, nicht ausdrücklich nicht für Hetero. Und das Bußgeld, was avisiert ist, also was noch nicht ausgesprochen ist, aber es gibt jetzt eine Frist zu einer Stellungnahme, aber es geht um immerhin 9,6 Millionen Euro, was wie die norwegische Datenschutzbehörde sanktionieren will. Und warum? Weil es den Vorwurf gibt, nach Untersuchungen von Verbraucherschutzorganisationen, die sich mehrere Dating-Plattformen angeguckt haben, unter anderem übrigens auch Tinder, aber eben auch Grindr, dass dort völlig unzureichend Einwilligungen geholt werden, also Zustimmungen eingeholt werden, etwa über die AGB unzureichende Informationen auch verfügbar sind, darüber, wohin Daten fließen. Also es geht hier um erfasste GPS-Standorte von der Dating-App, die für iOS und für Android verfügbar ist, um das Alter, was abgefragt wird, um Geschlecht und insbesondere auch um die IP-Adresse. Also das zusammengenommen gibt auf jeden Fall einen Wust von Daten. Es geht zwar nicht direkt um Namen, aber es geht mit Sicherheit um Daten, aufgrund derer man identifiziert werden kann. Also um zumindest personenbeziehbare Daten, meiner Ansicht nach, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen. Diese Daten wurden erhoben und der Vorwurf ist, dass sie ohne Einwilligung an zumindest Dutzende, wenn nicht Hunderte Drittparteien gingen, nämlich vor allem Werbepartner, also genannt sind zum Beispiel Mopa Partners, eine Werbetochterfirma von Twitter, Googles DoubleClick und direkt Facebook. Also dahin sollen diese Daten geflossen sein, ohne Zustimmung der Nutzer. Und das ist natürlich schon ein Ding. Das Besondere ist wohl auch, dass die Datenschutzbehörde so argumentiert, dass hier besonders schützenswerte Daten im Sinne der DSGVO gesammelt und weitergegeben werden, weil über die Teilnahme an der Plattform auch auf die sexuelle Orientierung geschlossen werden kann. Und das ist eben eine besonders schützenswerte Information. Grindr hat jetzt bis zum 15. Februar Zeit, Stellung zu nehmen dazu und dann, wie das dann weitergeht, da kann uns vielleicht jemand, ein norwegischer Zuhörer oder eine Zuhörerin weiterhelfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das dann, wenn Grindr da Widerspruch einlegt, ob das dann irgendwie vor Gericht geht oder so. Keine Ahnung, wie das in Norwegen abläuft. Erwähnenswert ist auf jeden Fall noch, dass die norwegischen Verbraucherschützer hier mit Max Schrems None of Your Business zusammengearbeitet haben, die dann auch, glaube ich, einen Anwalt gestellt haben und diese Beschwerde vorbereitet haben. Man kann also davon ausgehen, dass da schon eine gewisse Substanz hintersteckt und dass diese relativ hohe Summe nicht von ungefähr kommt. Ja, Jörg, was meinst du? Was sagst du dazu?
Ja, also der Sprecher vom norwegischen Verbraucherrat lässt sich zitieren mit, man möchte einen Präzedenzfall schaffen für die ganze Industrie, die davon profitiert. Informationen über unsere Präferenzen, Standorte, Käufe, Gesundheit, sexuelle Orientierung und politische Ansichten zu sammeln und zu teilen. Richtiger wäre es ja wahrscheinlich zu sammeln und zu vermarkten, weil es ja letztendlich darum geht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das klingt alles sinnvoll. Zu Norwegen noch kurz. Norwegen ist Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum und da gibt es noch neben den EU-Ländern gibt es eben noch diese drei Länder, die da Mitglied sind, die sich auch verpflichtet haben, die DSGVO umzusetzen, Norwegen, Liechtenstein und Island. Wir haben übrigens letztens einen Hörer auf Island gehabt, haben mich festgestellt, hallo nach Island. Und für mich klingt das nachvollziehbar und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich bin auch sehr froh, wenn gerade in diesem speziellen Bereich ein bisschen mehr Regulierung kommt. Ich habe letztens mal in meinen Einstellungen von Facebook ein bisschen rumgefummelt und mal nachgeschaut, was da alles so gerade eingestellt ist. War soweit ganz gut, aber ich habe festgestellt, wer denn zum Beispiel alle meine Informationen an Facebook weitergibt. Und das war eine lange, lange, lange Liste auch von Unternehmen, wo ich es gar nicht gedacht hätte. Und das hat mich auch mal wieder einigermaßen schockiert. Und
ja, da ist das Entsetzen regelmäßig groß, wenn man in diese Liste mal reinschaut.
Ja, ohne dass ich jemals dafür eine mir bewusste Zustimmung erteilt hätte. Wenn solchen Sachen ein Riegel vorgeschoben wird, ich werde gern gefragt, ja. Wenn ich das einwillige, ist das für mich okay, wenn ich es verstehe, aber wenn solche Sachen hinter meinem Rücken laufen, finde ich es übel und da bin ich.
Wobei die Argumentation, ich habe es nur überflogen. Also man muss dazu sagen, dass die Meldung kam, jetzt wo wir aufzeichnen, irgendwie vor 2 Stunden, also für so viel Zeit blieb jetzt nicht, das vorzubereiten. Die Argumentation war halt auch so ein bisschen dieses Friss- oder Stirb-Prinzip. So wie WhatsApp das beispielsweise auch mit den Änderungen von den AGB macht oder den Datenschutzbestimmungen. Das geht einfach so nicht. Ne? Also, dass sie sagen, stimmen den AGB so zu, wir müssen da nicht alles im Detail aufhören, aber wenn du den AGB so nicht zustimmst, dann kannst du den Dienst nicht mehr nutzen. Und das sei.
Naja, das geht schon. Also die Freiheit habe ich schon, das zu tun. Nur es muss halt wirklich mir genau dargelegt werden. Stichwort informierte Entscheidung, muss mir genau dargelegt werden, welche Daten denn von mir erhoben werden und an wen, wie die verwandt werden und an wen die weitergegeben werden. Aber da haben wir ja auch noch eine Fachfrau für, die das vielleicht auch noch genauer weiß. Fachfrau.
Sehr gerne, alles klar. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt, das Geld. Es sind ja auch dann noch weitere Verfahren anhängig, die Unterfirmen sind von Grindr. Und es ist natürlich schon vernünftig, mit einem jetzt vorzupreschen, also dass die norwegischen Kollegen dann zeigen, das ist die Argumentation. Sie sagen auch, es hat sich einiges geändert. Ich habe eben selbst mal bei der Website nachgeschaut, wo man übrigens auch gleich zu einem Consent, also einem Klicken, leider nur so mit Friss oder Stirb der Cookie Policy konfrontiert wird. Ich konnte immer gar nicht nach unten blättern, weil das immer zugekleistert war mit diesem Banner. Aber die norwegischen Kolleginnen und Kollegen sagen eben auch, sie wissen nicht, ob es jetzt datenschutzkonform ist. Das haben sie noch nicht weitergeprüft. Sie müssen ja dann den Fall, so wie er erstmal damals war, gut aufbereiten. Das, was sie selbst veröffentlicht haben, sind 28 Seiten, die dann schon sehr detailliert sind. Dahinter wird noch sehr, sehr, sehr viel mehr stecken und dann eben noch die weiteren Fälle. Das bedeutet, mal gucken, wie jetzt die Firma reagiert. Auf der Website haben sie das selbst noch nicht aufgeführt. Man könnte ja gleich sagen, ja, mag ja sein für die Vergangenheit, dass noch nicht alles richtig war, aber jetzt sind wir safe. Also selbst das habe ich hier nicht direkt gefunden und bin gespannt. Andere Firmen, bei der kann ich es ja nämlich sagen, würden das eher ignorieren oder eben den Rechtsbeistand bitten, dagegen vorzugehen. Man sieht sich dann nach einer gewissen Zeit vor Gericht, erstmal in Norwegen, und dann kann das also noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis irgendwas entschieden wäre. Und so lange würden vielleicht auch die Unterfirmen nicht weiter bis zu einem Bußgeld, das wirklich rechtskräftig wird, kommen. Also das bedeutet, ich bin sehr gespannt, was passiert. Es scheint mir hier sehr klar der Fall zu sein, aber wir werden sehen, was dann noch als Argumentation vorgebracht wird und ob nicht durch eben eine Flatrate bei Anwälten oder andere Methoden das Ganze noch sehr in die Länge gezogen werden kann.
Ich habe ja nicht grundsätzlich was gegen eine Flatrate bei Anwälten zu sagen.
Also dieses Argument, Marit, dass es dadurch, dass diese App einen eingeschränkten Benutzerkreis mit bestimmten sexuellen Vorlieben hat und dass man daraus schließen kann, dass diese Daten nochmal zusätzlich, weil das wird ja auch das Bußgeld ein bisschen in die Höhe getrieben haben, dass es um besonders schützenswerte Daten nach DSGVO geht. Kann man das nachvollziehen? Schon, oder?
Also es geht ja um personenbezogene Daten, selbst wenn sie nicht immer den Namen enthalten. Nämlich hier ging es ja auch um Profildaten und da müssen wir mal nochmal genau hinschauen, was es bedeutet oder hingeschaut haben. Device Identifiers, das bedeutet, dass auch eben eindeutig auf das Gerät eine Zuordnung erfolgt. Das Gerät ist das, was wir heutzutage fast immer dabei haben. Also man fühlt sich schon fast nackt, wenn das Hauptgerät, das Smartphone, dann nicht dabei ist, wenn man es vielleicht mal vergessen hat. Und das bedeutet, diese Gerätenummer, ein Device Identifier, ist eben auch personenbezogen. Und wo der auch verwendet wird, und wir hatten jetzt ja gerade Empfänger der Daten, die aus anderen Kontexten auch genau dieselben Informationen bekommen. Vielleicht dann nicht die Inhaltsdaten, sondern wiederum nur in Anführungsstrichen Device Identifier plus noch das, was dann für den jeweiligen Dienst relevant ist. Und auf einmal weiß man dann ganz viel von einer Person und deswegen ist es genau richtig, bei Grindr schon davon auszugehen, dass es jemand, der sich für das Thema queer, trans, gay und so weiter interessiert. Vielleicht sagt es noch nichts darüber aus, wie die sexuelle Orientierung ist, aber ermöglicht eine Kategorisierung, eine Schublade und natürlich mit diesem Identifier wahrscheinlich auch ein Verschneiden mit anderen Informationen. Und damit sind wir sensibel im Bereich der sensiblen Daten.
Für so Daten wie, für so Partner dann, die Daten bekommen wie Facebook, natürlich hochinteressante Informationen, ne? Also wenn man eine Zielgruppe erfassen will.
Wir hatten ja auch schon Werbung bei Facebook. Facebook sagt, glaube ich, dass sie das jetzt nicht mehr schalten, aber ich bin nicht sicher, wie sie das richtig gut kontrollieren können. Da wurden Jugendliche, also vielleicht bis Anfang 20, die auch entweder, weil sie es so eingetragen hatten bei Facebook oder weil man es geschlossen hat aus ihrer Präsentation von ihrer eigenen Seite, ihrem eigenen Profil, dass die beworben wurden, hallo, wir haben ein Mittel, wie wir dir was behilflich sein können, wir können dich heilen von deiner Homosexualität. Also das bedeutet, unsichere Personen, weil die sich noch gerade vielleicht selbst finden mit 15 Jahren oder eben vielleicht auch noch Anfang 20 oder so, man hat das analysiert und dann ihnen zugeschnittene Werbung in dieser Art präsentiert. Und das hat dann Facebook auch nach einiger Zeit eingesehen, dass das vielleicht auch sogar unethisch ist, also nicht nur mit Datenschutz irgendwas zu tun hat, sondern dass man hier doch eine Manipulation von Menschen gerade unterstützt. Und angeblich wird sowas jetzt nicht passieren. Ich bin aber nicht sicher, wie das überhaupt gefiltert werden kann. Bestimmte Selektionskriterien sind immer da und wer für etwas werben will, die Inhaltskontrolle ist eben auch schwierig.
Naja, Grindr ist ja auch
das System von Social Media.
Ja. Grindr ist ja auch nicht so ganz unbekannt für derlei Dinge. Also ich habe mal ein bisschen rumgelesen. Irgendwie vor 2 Jahren hatten die, glaube ich, ein Problem, weil sie aus Versehen den Status HIV positiv oder negativ, den sie auch abfragen bei den Dating-Profilen. An Drittanbieter weitergegeben haben und das sind ja wirklich absolut hochsensible Gesundheitsdaten. Das ist schon ein bisschen krass, wenn man sowas auch aus Versehen weitergibt.
Ich habe eben die Privacy Policy geschaut und da wurde das extra betont. Übrigens, wir geben nicht deinen HIV-Status weiter. Da war ich schon schockiert, dass man so etwas extra schreiben muss.
Ja, vor allem, dass man es erhebt. Also das finde ich schon krass. Ja,
das heißt es wohl, dass es auch so zum Standardrepertoire gehört.
Aber ich habe noch eine letzte Frage. Ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht beantworten können, so auf die Schnelle. Trotzdem hat es mich erstaunt in der Pressemitteilung, dass die sagen, dass die Summe von 9,6 Millionen Euro 10% des Jahresumsatzes von Grindr ist. Und das und so ist das Bußgeld bemessen. Also da verlassen sie, also wenn das so sein sollte, verlassen sie aber dann die Bußgeldbemessungsgrenzen der DSGVO. Ne? Aber wahrscheinlich wissen wir jetzt einfach nicht.
Nein? Tun sie ja nicht, weil ja 2 Kriterien gegeben sind. Erstmal, wir haben ja das niedrige und das hohe Bußgeld und wir sind ja jetzt hier sogar noch unter den 10 Millionen. Und das bedeutet, wenn das eine höher ist, dann kann das genommen werden. Abgesehen davon immer Vorjahres-Turnover, aber das könnte eben durchaus alles gut argumentiert sein. Das ist nicht eine Obergrenze. Und deswegen, das passt hier schon noch in die Argumentation hinein.
Also das Artikel 4% oder bis zu 20 Millionen.
Ach ja, ja.
Das ist ein Oder, und zwar, man darf nehmen, was höher ist. Und ja, für die ich nenne sie jetzt mal die Googles, sind die 4% meistens höher. Aber für die anderen sind meistens, und das ist das, was vielleicht auch in anderen Ländern oder Bundesländern größer wirkt, da ist eine Zahl 10 Millionen, 20 Millionen eben das Große.
Aber ich habe noch nie 10% des Umsatzes bei einem Bußgeld gesehen. Aber gut, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ja. Wir sollten mal zu unserem Schwerpunktthema von heute kommen. Das ist spannend genug und da brauchen wir auch mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit für heute. Es geht um Privacy by Design und Privacy by Default. Da hat sich Jörg ein bisschen vorbereitet und kann das vielleicht mal ein bisschen ins Thema einführen.
Ja, ich würde jetzt gar nicht so tief reingehen wollen. 25 ist für mich, also es ist in Artikel 25 DSGVO geregelt, ist für mich eine der meist missverstandenen Vorschriften der DSGVO tatsächlich. Ich habe es auch lange falsch verstanden. Ich habe nämlich immer gedacht, dass es bei Privacy bei Design darum ging, dass der Hersteller, also von Hard- und Software, Privacy beachten muss. Wenn man sich das Ding aber anschaut, dann steht da tatsächlich, dass der Verantwortliche das zu benutzen hat, was die Sache halt völlig anders darstellt. Also es geht darum, dass unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und noch ein paar andere Dinge der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreift, die dafür ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen. Ja, also es geht darum, im Prinzip, dass wenn ich etwas designe, sei es Hardware, sei es Software, wahrscheinlich auch Prozesse, hier geht es um Technikgestaltung, hat nicht der Hersteller, aber zumindest ich als derjenige, der es dann nutzt, dieses Privacy by Design Gedanken zu tragen. Dazu gleich noch mehr von der Fachfrau, die sich damit schon länger als wir beschäftigt. Sollen wir die datenschutzfreundlichen Voranstellungen nach hinten machen oder sollen wir beides zusammen? Machen wir die erstmal nach hinten. Dann erklär uns doch mal, Marit, was hat es damit auf sich? Ich glaube, würdest du zustimmen, dass es die meist missverstandene Vorschrift, eine der meist missverstandenen Vorschriften der DSGVO ist?
Ich kann mir vorstellen, die ist missverstanden. Wenn sie in diese Richtung missverstanden wäre, dann würde mich das sogar freuen. Also das habe ich eigentlich, also eigentlich lesen, glaube ich, alle immer die DSGVO eher im Sinne von, ach, das betrifft mich ja gar nicht. Und nicht, ach, das betrifft jetzt die Hersteller oder so. Also das glaube ich, ist nicht so ein Automatismus. Wenn man es im Vergleich liest zu anderen Normen dort, also andere Artikel, da denke ich gerade an den Sicherheitsartikel 32, da ist fast immer vom Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter die Regel, dass beide dabei sind. Und hier fällt das sogar raus. Hier ist nur noch der Verantwortliche drin. Und wer ist der Verantwortliche? Der entscheidet über die Zwecke und über die Mittel der Verarbeitung. Und macht er das immer selbst? Nein, er hat häufig Dienstleister. Und deswegen ist er schon der zentrale Punkt. Naja, das Wort verantwortlich weist auch darauf hin. Der vorherige vorvorherige Datenschutzbeauftragte auf EU-Ebene hatte, als die ersten Entwürfe der DSGVO auf den Tisch kamen, das war dann schon 2012 so etwa, mir gesagt, das ist so toll, da steht drin, der Verantwortliche ist verantwortlich. Und das hat mich jetzt nicht sehr erstaunt, aber das war wohl dauernd strittig. Was ist denn jetzt die Verantwortlichkeit? Und in der Tat ist es immer noch ein Punkt, weil sehr viele doch sagen, hey, ich habe doch das gemacht, was alle machen, das muss doch irgendwie klappen. Und deswegen vielleicht auch, Jörg, die Idee, dann bedeutet das ja wohl, auf dem Markt ist jetzt alles, zumindest wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, bestimmt, wenn das in Europa angeboten wird, DSGVO-konform. Das ist wishful thinking und funktioniert leider jetzt gerade noch nicht. Aber eigentlich ist es natürlich schon ein Ziel. Und mit sehr vielen Produkten, sei es eine Textverarbeitung, E-Mail-Programm und so weiter, kann man ja mit personenbezogenen Daten irgendwas machen, ob es Inhaltsdaten sind oder eben auch Daten über Nutzenden. Und jetzt ist wieder die Frage, wer ist der Verantwortliche? Das ist der, der eben personenbezogene Daten auch selbst verarbeitet beziehungsweise damit irgendwas anfängt mit seinen Dienstleistern. Und das bedeutet, wenn ich nur eine Software oder eine Hardware herstelle und ich werde danach nicht wieder irgendwas mit Menschen zu tun haben, ich stelle sie irgendwie online, ich verteile sie irgendwie und habe damit sonst nichts zu kriegen, wie landen Daten bei mir? Ich habe keinen Update-Service, ich verarbeite die Daten nicht in der Cloud oder so, dann bin ich hiervon gar nicht adressiert. Dann muss ich auch nichts tun, jedenfalls nach DSGVO. Andersherum, wer mir dieses Produkt aber abnimmt, der hat Verantwortlichkeit, wenn der das einsetzt, um zum Beispiel oder wo bei ihm auch selbst Daten landen, Daten verarbeitet werden. Also der Arbeitgeber, der für seine Beschäftigten was auswählt und dann sieht, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin hat wann wie was genutzt, der verarbeitet deren Daten. Oder welche Dienste gibt es denn noch, die eben wirklich keine Daten haben? Fast alles ist doch gerade schon in der Cloud. Die Geschäftsmodelle von heute auf morgen ändern sich manchmal so, dass man mit dem nächsten Update schon gar nicht mehr ohne einen Datentransfer zu den jeweiligen Anbietern zurechtkommt. Und die sind natürlich auch verantwortlich.
Wenn also eine Client-Software eingesetzt wird, zum Beispiel in einem Unternehmen für die Mitarbeiter, auf deren Rechner installiert wird, und es gäbe dazu eine wesentlich datensparsamere, datenschutzfreundlichere Alternative, dann könnte das ein Verstoß des Verantwortlichen sein und er könnte, wenn der Mitarbeiter sich beschwert, dafür dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Verstehe ich das richtig? Oder muss er dann irgendwie ein komplettes Gutachten vorlegen und eine Marktsichtung und sagen, ich setze aber das E-Mail-Programm ein, was nicht am allerdatenschutzfreundlichsten ist, was nicht zumindest per Default, jetzt sind wir beim Thema per Default auch, also in der Voreinstellung, wie es mir präsentiert wird, auch datensparsam arbeitet, sondern da gibt es noch bessere Sachen. Mein Arbeitgeber hat mir das nicht zur Verfügung gestellt, deswegen ist er böse und deswegen haut mal drauf.
Also was wir sehen, ist, dass der Zweck manchmal irgendwie was Komplexes ist und da gibt es auch datensparsamere Varianten beispielsweise. Und dann wird argumentiert, aber das ist ja, das bietet mir ja gar nicht alles, was ich wirklich möchte. Und schon ist es nicht vergleichbar in derselben Klasse. Deswegen muss man sich erst überlegen, was bedeutet alles? Und da hat jetzt Jörg eben angefangen vorzulesen und weil das, er wollte keine Leute langweilen, deswegen hat er nicht weiter ausgeführt, was da alles steht. Und es ist auch harte Kost. Da stehen nämlich 4 Bedingungen. Wenn es darum geht, was sind denn die Kriterien, anhand derer ich dann als Verantwortlicher auswähle, was ich verwende, beziehungsweise welche, es klingt auch hier nämlich noch anders, welche Maßnahmen ich treffen muss. Klingt so ein bisschen, ich kann eigentlich alles verwenden und dann muss ich irgendwie noch mit zusätzlichen Maßnahmen etwas noch wieder vielleicht einfangen als Risiko. Das ist auch manchmal so. Also sagen wir, der Klartextverschlüsselung wird eben Klartextspeicherung wird stattdessen verschlüsselt oder bestimmte Daten sind eigentlich da, aber ich habe eine Pseudonymisierung noch draufgesattelt, sodass dann nicht die direkte Zuordnung erkennbar ist. Also so denkt man ja manchmal, wir hier, die alle aber mit IT-Gestaltung auch irgendwie zu tun haben. Wenn wir nur an, was kann man bei einem fertigen Produkt noch hinten drauf satteln an Maßnahmen? Wenn man so denkt, dann hat man schon ganz viel an Chancen vertan, das richtig gut zu gestalten. Und so ist es hier eigentlich auch gemeint. Jetzt gehe ich nochmal zum anderen Punkt, dem Zeitpunkt der Festlegung der Mittel. Da muss derjenige in der Konzeptphase schon überlegen, was will er eigentlich und wie kann er es erreichen?
Moment.
Und zum Zeitpunkt der Verantwortung.
Wer ist derjenige, der verantwortlich ist der Softwarehersteller?
Der Verantwortliche. Okay. Der Verantwortliche muss zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel, ich möchte Mails schreiben können, welche Mailprogramme gibt es?
Aber was muss Beispiel das Unternehmen, Holger.
Genau, das Unternehmen wäre dann der Verantwortliche. Und bevor das überhaupt eingesetzt wird, muss man sich schon darüber Gedanken machen. Was gibt's da? Jetzt macht man nur nicht alle Jahre eine neue Marktsichtung. Und auch da ist die Frage, ist das denn schon ausreichend, wenn einfach das Bessere, was aber auf der Hand liegt, gar nicht auf dem Markt ist? Was passiert da? Und in der Vergangenheit gab es manchmal solche Situationen vor der DSGVO, dass richtig gute Angebote da waren, aber warum soll man das verwenden? Vielleicht war es auch ein bisschen teurer, vielleicht war man nicht überzeugt davon, dass der Anbieter das dann wirklich so leistet. Aber man hat sich dann für den Standardkram entschieden, der aber funktionierte und es hat ja auch keiner weiter nachgefragt, gab keine Sanktionen. Und jetzt dreht sich das ein bisschen, man muss sich schon das mehr bewusst machen. Muss man aber in jedem Fall immer das Datensparsamste einsetzen, was irgendwie geht? Ja, da kommen diese 4 Kriterien. Also der Stand der Technik soll berücksichtigt werden, die Implementierungskosten, dann kommt als drittes Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung. Das waren also 4 Unterthemen noch. Und die unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten. Das heißt, ich muss auch noch überlegen, welche Risiken können da eine Rolle spielen, in dem Beispiel eben mit dem Queer und Gay und so weiter Netz. Welche besondere Kategorie von Daten beispielsweise könnten in falsche Hände geraten?
Ganz, ganz wichtig dabei, weil das auch habe ich viel falsch gehört, diese Risikobewertung, die mache ich nicht aus der Sicht des Unternehmens, sondern aus der Sicht der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. Ja, also es geht nicht darum, was ist für mein Unternehmen tippitoppi, sondern es geht darum, tatsächlich, dass meine in dem Unternehmensbeispiel, wie sind meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Partner betroffen, und nicht wie, was ist das Beste für mein Unternehmen. Also das habe ich auch schon in ganz vielen Bewertungen falsch gelesen.
Also es geht um jeden, der involviert ist, dessen personenbezogene Daten verarbeitet werden könnten durch den Vorgang, ne?
Wir haben ein Beispiel für, was, glaube ich, ganz, ganz schön ist. Viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen ja die Beispiele mit Alice und Bob. Das sind also zwei, die immer in der Kryptografie mitspielen. Alice will Bob was schicken. Wie kann sie das verschlüsseln, sodass keiner das sieht? Und dann stehen da auf der Leitung Eve und Mallory und die wollen da unbedingt das angreifen. Und dann kann man da wunderbare Kryptoprotokolle rauf und runter beweisen oder es glauben, dass es stimmt. Und in der IT-Sicherheit geht man davon aus, Alice und Bob vertrauen einander. Die wollen Daten austauschen und Eve und Mallory sind die Adversaries, die Angreifer. Und im Datenschutz fragt man sich, wieso will Alice eigentlich Bob trauen? Bob kriegt gerade alle ihre Nutzerdaten. HIV-Status hatten wir vorhin gehört. Und was macht jetzt Bob damit, der dann das ja zugänglich bekommen hat? Also Bob kann in dem Fall auch der Angreifer sein. Und Alice, die gezwungen wird, dadurch, dass sie eben eine App nutzt oder so, also quasi take it or leave it gezwungen wird, bestimmte Sachen zu offenbaren, die hat durchaus ein Interesse, dass wenn derjenige auf der anderen Seite, und das ist jetzt meistens aber dann eine Organisation, sonst sind wir noch in ganz anderen rechtlichen Gefilden, dass derjenige mit diesen Daten dann gut umgeht. Sagen wir mal, der Arzt bekommt meinen HIV-Status, damit er dann seine Behandlung in dem Bereich besser planen kann. Wie muss er sich schützen beispielsweise oder wie kann er mir in dieser Situation behilflich sein. Der darf die Daten bekommen, aber muss dann wieder darauf achten, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Und wenn der einfach nur sagt, wieso, ich habe doch nur auf dem Transportweg verschlüsselt, das reicht dann nicht aus.
Ich erweitere mal um den zweiten Absatz, nämlich Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Das ist die zweite Geschichte, über die wir heute noch reden wollen, wo es darum geht, im Prinzip, dass durch Voreinstellungen nur persönliche, personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für die jeweiligen Verarbeitungszwecke erforderlich ist, verarbeitet werden. Das heißt also, ich muss meine Hardware, meine Software, hier wahrscheinlich eher Software, so voreinstellen, dass sie datenschutzfreundlich funktioniert. Und hier gibt es noch ein zusätzliches Kriterium. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Also auch daraus definiert sich das. Und
wir sind jetzt immer noch Artikel
25.
Ja, genau.
Das ist ein Erwägungsgrund, zu dem kommen wir, glaube ich, gleich erst, weil sonst erschlagen wir hier die Zuhörer mit Text. Genau, also es geht darum, Dolga, du hast das ein Beispiel mal gemacht, du hast einen Browser-Test gemacht, ne? Und dir da unter anderem auch angeschaut, was waren denn so die Voreinstellungen von dem Ding, wie man das im Auslieferungsstatus bekommt.
Genau, also wir haben uns insgesamt 9 Browser angeguckt und haben halt natürlich schon große Unterschiede festgestellt, klar, also ich kann hier ruhig Produkte nennen, also Safari zum Beispiel fand ich hervorragend voreingestellt, also wir sind halt immer davon ausgegangen, erstens, der Nutzer kriegt natürlich die Software sowieso mit dem Betriebssystem geliefert und in aller Regel, das ist zumindest unsere Erfahrung, werden 80-90% der Nutzer diese Voreinstellung niemals ändern, sondern behalten die einfach bei, deswegen sind die auch sehr entscheidend, finde ich. Ne? Weil normalerweise niemand in die Datenschutzeinstellung geht, der nicht versiert ist und da dann rumschraubt. Weil natürlich auch die Warnungen kommen, wenn du jetzt zu viel blockst, dann funktioniert die Webseiten unter Umständen nicht mehr richtig und so weiter und so fort. So, und ja, Firefox, ich verwechsel Firefox mit Thunderbird, wieso nicht. Bei Firefox war es so mittelgut. Da ging in der Voreinstellungen, ging noch eine erhebliche Menge von Trackern durch und insbesondere gibt es einen Fingerprinting-Blocker, der auch aktiviert ist, aber der nicht richtig funktioniert leider. Ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen. Aber natürlich, wir wissen es alle, Chrome ist krass. Chrome lässt erstmal wirklich alles durch. Also Drittanbieter-Cookies sowieso. Es gibt keinen Tracking-Blocker. Man bekommt auch keine Infos, was ich eine sehr, sehr gute Entwicklung finde. Ich weiß nicht, ob das in Artikel 25 eine große Rolle spielt, aber die Nutzer werden einfach sehr gut informiert. Also es gibt sowohl mittlerweile bei Firefox als auch bei Safari Datenschutzberichte, die man sich jederzeit, die man einsehen kann, wo zum Beispiel die Menge der Drittanbieter-Cookie-Setzversuche dokumentiert ist, die Menge der geblockten Tracker pro Webseite und sowas, ne, und das dann halt auch über einen Zeitraum hinweg. Bei Safari ist es sogar so, dass das dass man das direkt auf der Homepage sieht, wenn man auch einfach auf einen Knopf drückt, wie viel Tracker jetzt gerade auf der Website geblockt wurden. Finde ich eine sehr gute Entwicklung, weil das ist halt in Richtung Awareness ein wichtiger Schritt, ne, dass man sieht, was da eigentlich alles gerade passiert auf der Webseite. All das gibt es bei Chrome nicht. So, dann stelle ich mir natürlich die Frage, ich hätte jetzt, ne, das war auch mein Verständnis, da kommen wir jetzt wieder ganz zum Anfang zurück, wenn ich so einen Browser, bei Chrome kann man einiges einstellen, man kann zum Beispiel Drittanbieter-Cookies blocken, wenn man möchte, aber man muss es halt anklicken, ne, und die Einstellungen sind bei Chrome teilweise redundant und ein bisschen komisch versteckt, muss man auch mal sagen, ist ein bisschen seltsam. Aber ich als Nutzer denke mir jetzt, hey, Moment, ich habe die Auswahl zwischen Firefox, Safari, jetzt wenn ich jetzt mal auf dem Mac bin, Safari gibt es halt nur auf dem Mac, aber sagen wir mal zwischen Firefox und Edge, der auch wesentlich datenschutzfreundlicher ist, was die Einstellung angeht, und Chrome. Was erlaube Google? Wieso darf Google das? Und ich hätte jetzt erwartet, Moment, also der Hersteller, es gibt doch Artikel 25, Privacy by Design, die sind doch dazu verpflichtet. Und das ist ja genau, wohin wir, das bekomme ich auch sehr oft in Lesermails zu spüren. Es gibt doch Privacy by Design, seitdem es die DSGVO gibt, ist doch da festgeschrieben. Default. Warum dürfen die das denn?
Ne? Das ist der Default. Das wäre eher die Default-Geschichte. Aber ist egal.
Ja, die Fortgeschichte, genau, aber auch in Richtung Privacy by Design. Es geht halt viel in Chrome nicht, ne? Du kannst nicht viel tun und blocken und so. Viel weniger als in anderen Browsern. So, aber wenn ich euch richtig verstanden habe, habe ich als Nutzer da, wenn ich die Software mir runterlade und benutze, überhaupt keine Rechte, mehr oder weniger, sondern es geht gegenüber dem Hersteller, sondern es geht nur darum, da ist ja kein Verantwortlicher dazwischen. Es geht nur darum, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite und das Unternehmen zwingt mir Chrome auf in den Voreinstellungen und ich muss da mit dem Chrome so surfen, wie er sich da darstellt, dann kann ich schon Probleme geltend machen, oder?
Also das waren jetzt sehr viele Problempunkte, die auch alle berechtigt sind.
Ich hoffe, du hast schön mitgeschrieben.
Ich glaube, das alles auswendig. Also das ist gar kein Problem. Vielleicht vor die Klammer noch, es gibt nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern alles, was in dem Bereich Telekommunikation passiert. Und da sind eben auch Dienste, die auf Telekommunikation basieren, gemeint. Die unterliegen eigentlich der Regelung eines Zwillings. Der Zwilling sollte geboren werden, auch am 25.05.2018, also parallel zur Datenschutzgrundverordnung. Und der ist leider immer noch nicht auf der Welt. Der heißt E-Privacy-Verordnung und solange gilt der Vorläufer, die E-Privacy-Richtlinie, das ist EU-Recht, bedeutet, dass die Member States, also auch Deutschland als Mitgliedstaat der EU, eine eigene Umsetzung vornehmen muss. In diesen neuen Varianten hat man durchaus auch Regeln zum Tracking drin, immer je nachdem, welchen Status man gerade anschaut, bis hin zu, was der Browser dann daran mitsteuern können soll. Also das ist sozusagen erstmal überhaupt eine Option gibt, bestimmte Tracking-Dinge anders einzustellen, als es wird immer getrackt oder wie auch denn der Default aussehen soll. Ansonsten kann man jetzt wieder, da können wir jetzt noch nicht so viel drüber reden, weil es das ja noch nicht gibt. Es ist immer, ich bin auch immer gerade am Schwanken, ob ich mir das jetzt wünsche, dass die E-Privacy-Verordnung kommt in der Version, die ich als letztes gesehen habe, oder ob man dann lieber darauf verzichtet. Denn lass uns einfach mal nehmen, was nehmen wir jetzt doch mit der DSGVO? Der Hersteller hat ja manchmal doch eine Phone-Home-Variante drin. Also was ist mit den besonderen IDs, die da auch noch eine Rolle spielen? Mindestens bei meinen Handy-Plattformen werden die durchaus übertragen. Also
auch Betriebssysteme, Windows zum Beispiel.
Genau, also das heißt, da hab ich doch den Verantwortlichen, der mich ständig versorgt, oder ich bin eben über den Play Store oder bestimmte andere Dinge so verbandelt, habe Updates, Auto-Updates drin, und schon ist da ja eine Verantwortlichkeit drin. Es gibt also dann Google oder andere, die durchaus auch verantwortlich sind. Das bedeutet in dem Fall, müssen sie bestimmte Dinge unterstützen, denn jetzt noch, sie bieten das ja auch an in dem Markt in Europa. Das ist wohl auch eindeutig, egal welche Firma das nun hier gerade ist. Also es gibt ja da immer die internationale, die in der EU, manchmal noch in einzelnen Mitgliedstaaten, so dass es auch manchmal verschieden argumentiert wird, wer dann jetzt gerade für was verantwortlich ist. Also das ist nicht ganz einfach, beziehungsweise wird gerne genommen, um je nachdem bestimmte Klippen zu umschiffen, wie man es gerade braucht als Hersteller. Das bedeutet also, oft ist das durchaus ein Verantwortlicher. Und dann sind es ja aber auch wieder die Verantwortlichen, die von diesen Diensten profitieren. Also wann wird denn was übersendet an diesen Tracking-Tools? Und genau dieselben Hersteller sind ja oft genau auf dem Markt der Tracking-Tools auch aktiv. Also das bedeutet, sie unterbinden das ja vielleicht nicht, aber sie sind sogar selbst auch mit dabei in dem gesamten Ökosystem, und auch das sind ja wieder Mitverantwortliche oder Alleinverantwortliche, um das zu tun. Und dann kommt der Letzte, der, wo ich hinsurfe, also der Betreiber der Website, der hat ja auch nicht ups geschaut und auf einmal war in seinem Code ein Tracking-Code. Ja? Also das bedeutet, der hat das absichtlich eingefügt, oder sein Dienstleister hat es getan. Und auch da ist ja die Frage, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Tracking? Jetzt stellt sich es wieder andersherum. Was ist denn eigentlich nun Tracking und warum ist das aus Datenschutzsicht nicht so schön? Oder ist es sogar gefährlich? Also was ist denn, wenn ich nur wissen will, wie viele Klicks hat jemand dann auf diese Kategorie meiner Website gemacht? Dafür muss ich doch auch ein paar Daten sammeln. Und deswegen wird da dann abgeschichtet, was sind noch in Ordnung Interessen, berechtigte Interessen, sodass dann auch kein großes Risiko besteht, sodass also eben nicht bis hin zu HIV-Status oder so an irgendwelche Daten gebunden werden kann. Und bestimmte Sachen sind eben einfacher argumentierbar als andere. Was zum Beispiel nicht gut ist, sind alles mit Drittanbietern, die nämlich über die Website hinaus, wo ich eigentlich hinsurfe, meine Nutzungsdaten dort mit anderen Nutzungsdaten, die ich woanders hinterlasse, zusammenbringen. Und das einfach so hinterrücks zu machen, das ist, da sind sich auch die Gerichte, denke ich, inzwischen sehr einig, das passt jetzt nicht mehr hiermit, stimmt nicht mehr überein. Und dann gucken wir nach Menge erhobener Daten, Umfang der Verarbeitung, Speicherfrist, Zugänglichkeit und so. Also das würde auch nicht passen. Aber wie gesagt, da streiten sich noch ein paar Rechtssysteme, nämlich im E-Privacy-Bereich. Und dort um die Frage auch, ob die Browserhersteller diese Verantwortlichkeit ja mit übernehmen.
Das ist genau die Frage. Also die Browserhersteller, das war, ob die jetzt mitverantwortlich zu machen sind. Du hast natürlich den Fall jetzt Google genannt. Google ist ja insofern ein Sonderfall, dass das Google gleichzeitig ein werbetreibendes und massiv Tracking-treibendes Unternehmen ist und für die Produktion des Browsers mitverantwortlich ist, ne? Obwohl es ja eigentlich ein Open-Source-Projekt ist. Aber es gibt halt diese eigene Version von Chrome. Es gibt ja auch noch andere Chromium-Browser. Wir denken zum Beispiel an Microsoft, benutzt mittlerweile auch das Chromium, die Chromium-Basis, also das Google-System, setzt aber ganz andere Datenschutzmechanismen vor. Ne? Also das können sie ja, was Google nicht macht. Aber das ist ja der Sonderfall, da ist der Browserhersteller gleichzeitig auch der Verantwortliche unter Umständen fürs Tracking. Aber das ist halt nur hier so. Ne? Ich bin jetzt gerade mal die anderen Browserhersteller durchgegangen, da trifft es ja nicht zu. Bei Microsoft oder auch schon gar nicht bei Apple, weil Apple ja kein Geld mit Werbung verdient.
Jörg? Aber Marit, würdest du die gemeinsame Verantwortung von Google und dem Nutzer des Browsers annehmen?
Also der Nutzer des Browsers ist ja erstmal eine Privatperson.
Ja. Yeah.
Deswegen fällt das
Unternehmen.
Oder das genau, wenn das ein Unternehmen ist, dann kann es solche Situationen geben. Also je mehr Services Google, auch so ich konfiguriere dir dein System so, aber das wäre dann mehr so, so ähnlich wie auch jetzt die Office-Systeme funktionieren, dass da immer noch mehr mit zusammengebunden ist. Ansonsten die Privatperson ist betroffene Person. Da gibt es ganz geringe Dinge, wo dann sowas wie die sogenannte Haushaltsausnahme, man macht eben was nicht mehr zu privaten, familiären Zwecken, sondern macht doch etwas beruflicherseits, also entweder freiberuflich oder hat den öffentlichen Raum betroffen, Videoüberwachung spielt da eine Rolle. Das sind so Dinge, die hier, glaube ich, abzuziehen sind. Aber es gab ja Bestrebungen und schon zwar, ich glaube, die sind schon auch 10 Jahre alte, Do Not Track zu etablieren. Also ein Standard, der in dem Browser eine Information 0 oder 1 oder eben nicht gesetzt sendet. Und da steht dann drin, ob man bereit ist, ob man einverstanden ist, dass hier man beim Tracking mitmacht. Und Das gab einen Aufruhr. Microsoft war damals so, dass sie ihren Browser, ihren Internet Explorer, so ausliefern wollten und das, glaube ich, auch zeitweise getan haben, dass dann eine Voreinstellung war, track mich nicht, do not track me, ne? Also mach das nicht. Und daraufhin hat die Werbeindustrie und auch viele andere reagiert und gesagt, aha, wenn das also voreingestellt ist, dann ist das ja gar nicht die Meinung des Nutzers. Das ist ja dann von dem Hersteller irgendwie reinkodiert. Also werden wir das genau nicht befolgen. Also wenn das von so einem Browser kommt und da steht Do Not Track, das kann man dem nicht ansehen, den Bit, der das jetzt gesetzt hat, ja, ob das in der Voreinstellung ist oder das hat der User wirklich gemacht. Wenn das denn da so drin ist, dann wird es schon mal deswegen ignoriert, weil es voreingestellt war. Das hat damals auch ein Feind klar gegeben mit der EU, die sagte, wir finden doch Voreinstellung eigentlich ganz gut, genau deswegen. Aber da im Endeffekt hat das sich nicht durchgesetzt. Es gibt aber gerade einen Standardnachfolger, bei dem das nochmal erneut probiert wird. Und jetzt nochmal, warum nimmt man überhaupt Einfluss auf Voreinstellungen? Ihr habt schon gesagt, die Leute wollen es doch eigentlich nicht ändern, da ist es auch vielleicht nicht zumutbar. Und dann sagen einige Entwickler mir, wieso entscheidet ihr Datenschützer auf einmal, was ich voreinstelle? Und da kommt meine Rückfrage, es wird ständig entschieden, was voreingestellt wird. Es wird ständig entschieden, was so hart verdrahtet ist in einem System, dass es nicht geändert werden kann. Und es gibt auch ganz viele berechtigte Dinge, die will man gar nicht verdrahten und auch nicht voreinstellen. Beispielsweise, welches Bezahlsystem beim Online-Shopping möchte ich gerne verwenden? Wenn das immer voreingestellt wäre, irgendjemand hat entschieden, du nimmst immer PayPal oder du nimmst immer deine Sparkasse oder so, würde ich sagen, Augenblick, ich will vielleicht situationsgemäß entscheiden. Ich muss das ja auch mir bewusst machen in dem Moment, was ich möchte. Finde das notwendig, und da stimmen mir natürlich die Verbraucherschützer auch zu, dass man in dem Moment das auswählt, dass ich vielleicht in meinem Profil selbst einstelle, typischerweise für diese Situation bitte so. Das ist eine andere Geschichte. Das heißt, einiges darf nicht entschieden werden, aus rechtlichen Gründen, oder man fühlt sich eben da als User schlecht. Aber wenn man eine Software installiert und man wird dann konfrontiert mit, damit du dich wirklich entscheiden kannst, haben wir jetzt mal 1000 Control Panels aufgemacht. Die musst du erstmal durchgehen. Das haben die blöden Datenschützer gesagt, dass wir das so machen müssen. Also das wäre wieder eine Fehlinterpretation. Und die nächste Sache ist, warum macht man diesen datenschutzfreundlichen Voreinstellungsbereich eigentlich? Man soll anfangen können zu nutzen und sich keine Sorgen machen müssen. Wenn ich dann sage später, Tracking ist vielleicht ein schlechteres Beispiel, aber Personalisierung. Ich möchte gerne personalisierte Empfehlungen bekommen. Dann kann ich das mit einer Einwilligung selbst informiert freischalten und da verhindert das auch kein Datenschützer. Aber erst dann und nicht, man ist schon dem ganzen System vollständig ausgeliefert. Und wenn ich dann später sage, nee, jetzt will ich wieder zurück, das steht hier nicht so eindeutig im Gesetzestext, aber ich finde das sehr praktisch oder auch, wenn man drüber nachdenkt, ganz klar, dann müsste auch angeboten werden, Achtung, man kann dann auch nochmal wieder neu anfangen. Ich kann sozusagen ohne mein schon vorgespeichertes Suchprofil etwas tun, oder wenn ich hier für meine Mit-Podcaster gerade Geschenke gekauft habe, die nur sie interessieren. Und ich will die nie wieder in meiner Empfehlungsliste haben, weil ich mich wirklich nicht für so ein Krams interessiere, dann muss ich ja die Möglichkeit haben, dass es auch mir mal nicht mehr zugerechnet wird. Also solche Fragen spielen ja auch noch. Also es wird dauernd entschieden, was voreingestellt ist, auch jetzt schon. Es wird dauernd in irgendeine Richtung entschieden. Und das bedeutet, da hat man sehr viel Macht. Und manchmal darf man aber auch nicht voreinstellen.
Es gibt übrigens noch als Ergänzung dazu einen Erwägungsgrund, die Nummer 78, gemeinsam für beide, wo noch ein paar ganz interessante Sachen drin stehen, auf die ich zumindest nochmal aufmerksam machen will. Da steht unter anderem drin, dass ein Ziel sein soll, dass die betroffene Person, also nicht der Verantwortliche, sondern die betroffene Person, sofern das ist ja nicht immer dasselbe, dass der ermöglicht wird, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu überwachen. Also die Person muss überwachen können, was für Daten von ihr erhoben werden. Und der Verantwortliche, dann also hier zum Beispiel wieder das Unternehmen, muss in die Lage versetzt werden, Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern. Das ist ja auch ganz interessant. Ich muss also als Nutzer, sagen wir mal, wenn wir bei Unternehmensbeispiel bleiben, als Nutzer einer Software, als Verantwortlicher, dann tatsächlich in der Lage sein, die zu verbessern, wenn ich dem nachkommen will. Und noch eine andere Geschichte, es gibt einen Seitenhieb quasi auf die Hersteller der Produkte. Da steht nämlich tatsächlich drin, dass die Hersteller der Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden sollen, den Datenschutz zu beachten. Das finde ich ja auch sehr putzig. Und das Letzte, was hier noch interessant ist, die Grundsätze des Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellung sollte auch bei öffentlichen Ausschreibungen Rechnung getragen werden. Das finde ich auch noch eine interessante Perspektive darauf. Da habt ihr, glaube ich, bei euch im Ländle schon einige Erfahrungen.
Im Ländle? Welchem Ländle?
Im Land, mein Gott. Ja, ich weiß, es ist Ländle.
Also Schleswig-Holstein ist kein Ländle, glaube ich.
Ja, das ist ja schon
gut. Würden sie sich sehr gegen verwehren.
Komm hier nicht mit Lokalpatriotismus.
Ich akzeptiere hier auch die anderen Norddeutschen, gar kein Problem. Nein, also ist schon klar, wir sind hier manchmal sehr praktisch, wenn man nicht eine Hochindustrie hat, aber und wir können Hochdeutsch. Die Fragen hier vielleicht auch rückwärts. Also was bedeutet das mit dieser Ermutigung? Ermutigen ist so ein, was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Rechtsbegriff? Ich ermutige Hersteller. Wer soll das überhaupt tun? Das ist passivisch. Es soll irgendjemand die Hersteller ermutigen. Kann ich das sagen? Bitte als Staat vielleicht oder Datenschutz, bitte mach doch. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Ermutigen ist häufig natürlich finanziell. Also man könnte das fördern, Förderprojekte, auch Innovation, also Hersteller, die eben noch nicht im Markt sind und etabliert sind. Man kann vielleicht die Datenschutzfreundlichen dadurch ermutigen, dass sie erstmal ein bisschen Anschub bekommen. Und da gibt es ja auch durchaus einige Förderlinien, die das dann unterstützen würden. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten, das Beispiel wird hier eben schon gegeben, auch durch Ausschreibung. Auch das ist natürlich eine Ermutigung. Und wie würde man es formulieren? Man würde ja nicht sagen, ich mache eine europaweite Ausschreibung, aber ich kenne ja schon die einzige Möglichkeit, die rauskommt. Das muss es sein. So geht es ja nie. Es muss ja immer eine neutralere Ausschreibung sein. Also müsste man hier reinschreiben und bitte weist nach bei eurer Bewerbung oder bei euren Dokumentationen, die ihr beilegt, wie erfüllt ihr Artikel 25? Und dann kriegt man dazu schon, oder die DSGVO generell und mit gerne auch Schwerpunkt eben Artikel 25. Und dann bin ich gespannt, ob und wie viele der Hersteller das schon in der Schublade haben. Wenn sie den Markt mit, wenn sie diesen Anbieter für die ausschreibende Stelle, das ist ja erstmal der öffentliche Bereich, dann, wenn sie sich dafür interessieren, werden sie das entweder dann liefern oder sie müssen sich darauf einstellen, dass die Konkurrenten das tun und dann haben die vermutlich dann die Nase vorn. Also das bedeutet, damit kann auch eine Ermutigung dazu kommen, dass man erstmal was hinschreibt. Und diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Wenn man was hinschreiben muss, man kann gar nichts hinschreiben, weil man wirklich Artikel 25 nicht erfüllt. Man kann ja nur nicht lügen in einer Ausschreibung. Dann hat man nachher auch Vertragsprobleme. Also bedeutet das, dann muss man vielleicht sein Produkt nochmal ändern. Also indirekt vielleicht das Einzige, was damals ging. Ich finde es sehr unbefriedigend. Und natürlich liest auch kein Hersteller jetzt in diesen Erwägungsgründen, die zählen ja rechtlich auch nicht so, dass er jetzt sich ermutigt fühlen soll. Wir haben einmal diesen Trick verwandt, um nämlich in einer Anhörung beim Landtag zum Thema soll Freifunk Gemeinnützigkeit bekommen. Wo wir gesagt haben, vielleicht ist das jetzt mal ein Hinweis auf die Ermutigung. Die haben bestimmte Bundles mit besonderer datenschutzkonformer Technik, Routertechnik und so weiter. Und das könnte durchaus eine Ermutigung sein, hier über die Steuermöglichkeiten, der Gemeinnützigkeitsfördermöglichkeiten, dass man hier ein Signal sendet. Da haben wir mal so argumentiert. Aber ansonsten ist Ermutigen alles und nichts. Und jemand, der schon im Markt ist, naja, der wird sich deswegen nicht ändern, weil da der Artikel 25 steht. Sobald aber nachgefragt wird, bin ich sicher, und das kann im öffentlichen Bereich sein, das kann aber auch ein Unternehmen sein, dann wird das mehr geliefert. Zu den Details kann ich ja gleich noch was sagen mit Jörg, was du noch gesagt hast, was es bedeutet noch hier mit den Überwachen oder Verbessern und so. Aber erstmal.
Ja, nur noch eine kurze Verständnisfrage, auch um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die nicht so firm sind in der DSGVO. Wir haben einerseits die Artikel in der DSGVO, andererseits haben wir zu den Artikeln Erwägungsgründe. Ne? Das habt ihr ja gerade, hast du ja zitiert, Jörg. Vielleicht kann einer von euch beiden nochmal erklären, was es mit diesen Erwägungsgründen auf sich hat. Und Mari, du hast schon gesagt, dass die rechtlich jetzt nicht unbedingt bindend sind, sondern nur die Artikel rechtlich bindend sind. Aber was haben die überhaupt eine Bedeutung, diese Erwägungsgründe?
Ja, sie sind Auslegungshilfen letztendlich. Also das heißt, sie sind nicht unbedingt verbindlich, aber es ist schon so, denke ich auch, kommt auch so ein bisschen aus den jetzt aus einer sehr juristischen Perspektive, aus den Urteilen raus, die man so sieht, dass die Gerichte das schon lesen und bei der Auslegung berücksichtigen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die gleiche Funktion haben wie die eigentliche DSGVO selber. Aber also es ist sehr hilfreich.
Der, ne? Also nicht, da sagt nicht der Gesetzgeber quasi, was er jetzt eigentlich wollte mit dem Artikel.
Genau, so ähnlich wie die Gesetzesbegründung halt im deutschen Recht.
Ja, wobei, wenn man sich überlegt, wie die entstanden sind, man kann ja verfolgen, und das ist ja sehr gut dokumentiert bei der Datenschutzgrundverordnung, wer hat wann, als welcher Staat, welche Vorschläge damals eingebracht. Und man hat ja über Jahre diskutiert. Und man sieht zum Beispiel im Bereich der Pseudonymisierung, das hat ja auch viel mit Personenbezug und so zu tun, dass viele Vorschläge, die auch eigentlich Gesetzestext werden sollten, zum Beispiel aus Sicht der Deutschen, wir haben hier einen Vorschlag gemacht, übernehmt das bitte, dass das nicht Gesetzestext geworden ist. Aber man hat den Gefallen getan, das dann in die Erwägungsgründe wortgleich zu schreiben. Manchmal passt das eindeutig auf den Text, der dann nachher auch im Artikel steht. Manchmal passt das irgendwie gar nicht. Und deswegen fragt man sich auch manchmal, wie ist es gemeint? Man muss dann doch mal wieder Recherche betreiben, Entstehungsgeschichte oder was mag unter. Manchmal hat man nämlich unter unterschiedlichen Definitionen auch diskutiert. Und das ist dann nicht immer ganz klar, ob das dann auch vollständig passt oder nicht. Erstaunlich gut passt es doch. Aber nur noch mal zu den Artikeln. Da gab es jetzt schon mehrere Sprachkorrekturen. Bei den Erwägungsgründen habe ich das nicht festgestellt, dass da auch irgendwas korrigiert würde. Müsste man vermutlich aber dann auch sinnvollerweise nachziehen.
Ja, die sind nicht immer konsistent, habe ich den Eindruck, mit den dazugehörigen Paragraphen. Und manchmal sind sie auch nur wieder stark wiederholend. Bei anderen Sachen finde ich sie sehr hilfreich.
Und vielleicht noch die Formulierung, wer das wirklich mal lesen will, da steht immer sollte. Man sollte irgendwas tun.
Ja, das sollte, kann nicht. Man sollte ermutigen. Man sollte ermutigen.
Das ist zu tun. Ne? Also das ist ein Muss. So muss es gelesen. Ja, kommt. Also sonst hat man ja nichts mehr in der Hand.
Da gähnt jeder Richter.
Ja, aber jetzt, also nochmal. Der Erwägungsgrund mit den Meldeverpflichtungen beispielsweise ist in der Sollte-Form. Der Artikel dazu ist in der Muss-Form. Und jetzt kann man nicht sagen, im Erwägungsgrund statt doch nur sollte.
Gut, und das lässt sich dann einfach 1:1 auf alle Artikel übertragen und die zugehörigen Erwägungsgründe.
Ja, man muss sehr vorsichtig sein.
Doch noch irgendwann mal Jura ganz studieren, Holger, habe ich den Eindruck. Wir kommen aber auch schon ans Ende. Was mich noch interessieren würde, wäre in der Tat, wie praktisch relevant ist das? Gibt's, also ich habe keine expliziten Bußgelder dazu gefunden. Es wird manchmal so ein bisschen verwandt. Ich glaube, der 25 spielt eine Rolle in dem Deutsche Wohnen, weil man da offensichtlich die Löschfristen schlecht gestaltet hat. Gibt es da Bußgelder? Ist das irgendwie in eurer Praxis, Regulierungspraxis relevant?
Als ich mich das erste Mal mit dem Artikel 25 beschäftigt habe und ich habe dazu seitenweise geschrieben, habe ich gedacht, das ist so abstrakt, das ist auf der einen Seite toll, nämlich da steht drin, alle Datenschutzgrundsätze müssen auch so unterstützt werden. Das muss wirkungsvoll sein. Das ist ja genau das, was man sich auch so vorstellt. Das, was an Regeln da ist, möglichst gut schon in die Technik gießen oder in die Organisation. Es ist nicht nur Technikgestaltung, der Begriff ist im Deutschen da und in einer weiteren Sprache. Die anderen Sprachen haben alle das Wort Technik sich gespart. Und das bedeutet hier an dieser Stelle, dass die Abstraktheit dazu führt, man kann damit nicht so gut, so konkret werden, dass ein Bußgeld nachher nicht anzufechten wäre. Aber sowas wie, kann überhaupt gelöscht werden? Das ist natürlich von hoher Relevanz. Wenn das überhaupt gar nicht geht, dann würde ich hier schon genau die Wurzeln dafür suchen. Und das war bei Deutsche Wohnen eben auch so. Das ist dann ein Verstoß unter anderem gegen Artikel 25.
Also und dabei ist es so, dass die Software nicht vorgesehen hat, dass Daten, personenbezogene Daten auch wieder aus dem System gelöscht werden können.
Es gibt ja mehrere solche Techniken und übrigens Blockchain-Technik ist ja auch damit verwandt, dass man solche Probleme sich einfängt, weil man besonders hohe Integrität möchte. Das war jetzt nicht der Fall Deutsche Wohnen. Aber dann ist gar nicht vorgesehen, dass man löscht. Oder wenn man löscht, dann hat man noch viel größere Probleme, weil man nämlich nicht so differenziert löschen kann, wie es nach den Rechten, nach der Rechtewahrnehmung hier erforderlich wäre. Und schon hätte man mögliche Probleme. Wenn das natürlich ein Archivsystem ist, wo eine Löschung gar nicht passieren kann, das ginge dann nur, also wie im Grundbuch, man muss was dazu heften oder eben digital speichern, dann wäre das also kein Verstoß, sondern das wäre auch eine korrekte oder könnte sein Umsetzung der Datenschutzgrundsätze. Also nur so, dass es nicht ein Automatismus. Ansonsten, wer sich nicht Gedanken macht, dass er auch löschen kann, dass es irgendwann, es geht auch um den ganzen Lifecycle der personenbezogenen Daten, der hat schon einen Fehler gemacht. Und viele denken eben nur an, ich baue auf und es wird immer größer und komme nicht drauf. Dabei gibt es aber schon erstmal die Notwendigkeit, dass es auch irgendwann wieder weg ist. Die Rechte auf Löschung, wenn Betroffene das durchsetzen wollen. Und auf der einen Seite eben Aufbewahrungsfristen für Rechnungsdaten oder Kontaktdaten Corona oder so, die dann aber nach dieser Frist auch weg sein müssen.
Das klingt wie ein eigenes Thema. Löschen. Nehmen wir mal mit auf die Liste.
Ja, können wir gerne tun. Also da kann ich auch einiges zu Facebook erzählen.
Und vielleicht noch zu dem Umfang jetzt, wie viel Bußgelder gibt es dazu? Ich habe sehr wenig gefunden. Ein Punkt noch, Technikthemen spielen aber bei Bußgeldern eine große Rolle. Rechtsverstöße sind der größte Anteil, etwa so ein Drittel, wo keine ausreichende Rechtsgrundlage da ist. Aber dann kommen schon die Verstöße mit technisch-organisatorischen Maßnahmen und natürlich alles mit Datenpannen, da ist man etwa auch bei einem Drittel.
Ja, dann haben wir doch schon ein Thema für eine der nächsten Folgen, Jörg, ne? Ja. Denke ich mal. Genau. Für heute glaube ich, das war jetzt schon, finde ich, mal wieder ziemlich harter Stoff. Haben uns viel konkret an Artikel 25 lang gehangelt und ihr habt auch fleißig zitiert. Aber ich glaube, wir waren verständlich genug, dass man sich jetzt ein bisschen ein Bild machen kann, was Privacy by Design und Privacy by Default bedeutet und welche Konsequenzen es haben kann, wenn der Verantwortliche derlei Grundsätze nicht beachtet. Mir bleibt zu danken, Marit. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit hattest.
Von meiner Seite, vielen Dank.
Und ich möchte noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen, auch an unsere norwegischen Hörer und Hörerinnen. Ihr könnt uns erreichen unter ich gucke nochmal nach. Also wir können ja ein bisschen über Podigy ein bisschen schauen, wie viel wir haben. Mal gucken. Vielleicht kann ich das nächste Mal nachtragen. Also ihr erreicht uns über unsere Mailadresse auslegungssache@heise.de oder im Webforum unter ct.de/auslegungssache und könnt auch allgemein kommentieren zu den Folgen auf iTunes beispielsweise, wenn ihr da ins Podcast-Verzeichnis geht. Gut, Jörg, dann können wir zumachen für heute, oder? Hast du noch irgendwas?
Ich habe nichts mehr. Alles klar. Freu mich über die interessante Sendung und danke mich nochmal und wünsche eine schöne Woche.
Bis dann. Danke, Marit. Bis zum nächsten
Mal. Ja, danke euch. Vielen Dank.
Tschüss.